Ich habe kein Verständnis für Menschen, die Sozialmissbrauch begehen. Da muss dann auch Sanktionen erfolgen. Auch Schwarzarbeit ist nicht tolerabel. Mit der Union als SPD haben wir Dinge bewegt. Aber in den letzten Jahren wurde es sehr, sehr zäh. Die CDU wusste nicht mehr, was sie wollte. Vor allen Dingen wollte sie nichts mehr verändern. Da ist viel liegen geblieben.
Sie machen in erster Linie Politik für die Alten.
Das ist falsch.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
darauf machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
das
haben.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin und herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Mein Name ist Jan Schippmann und ich bin sehr gespannt auf meinen heutigen Gast. Denn Deutschland ist in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und gleichzeitig bröckeln die Sozialsysteme an allen Ecken und Enden. Hubertus Heil von der SPD ist als Arbeits- und Sozialminister für beides zuständig. Ich spreche heute mit ihm darüber, wie man Deutschland wieder auf Kurs bringen kann und dabei die jungen Menschen nicht vergisst. Los geht's. Ich begrüße im Studio bei mir Hubertus Heil. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Moin.
Wir sind in der Weihnachtszeit. Da geht man ja gerne ein bisschen in sich, man wird besinnlicher. Und deshalb möchte ich am Anfang mit Ihnen etwas zurückschauen. Und zwar ziemlich genau 3 Jahre. Damals kristallisierte sich raus, die Ampel kommt. Das ist neu, das ist frisch, das gab es auf Bundesebene noch nie. Wie haben Sie die Zeit damals wahrgenommen?
Durchaus auch mit den Hoffnungen, die damit verbunden waren. 3 Parteien, die sich darauf verständigt hatten, Dinge anzupacken in diesem Land, die auch liegen geblieben sind. Einwanderungsgesetz beispielsweise. Und wir sind hoffnungsfroh gestartet miteinander. Allerdings muss man auch sagen, da kam was dazwischen. Das war der furchtbare russische Angriffskrieg. Dann im Februar gleich da drauf. Und all die Herausforderungen, die damit verbunden waren. Der Rest ist schon wieder ein Stück deutsche Geschichte.
Ich habe damals viele Gespräche mit Abgeordneten aus allen 3 Parteien geführt und ich habe echt oft Aussagen gehört à la, jetzt ist die Union weg, jetzt ist der Bremsklotz weg und jetzt geht's richtig nach vorne, jetzt packen wir das Land an und jetzt stehen wir 3 Jahre später vor den Ampeltrümmern. Lief's rückblickend mit der Union doch nicht so schlecht?
Nee, ich bin ja der einzig lebende Zeitzeuge auch in der Vorgängerregierung im selben Amt. Ja. Deshalb kann ich sagen, auch in der Union, mit der Union als SPD haben wir Dinge bewegt, aber in den letzten Jahren wurde es sehr, sehr zäh. Die CDU wusste nicht mehr, was sie wollte. Vor allen Dingen wollte sie nichts mehr verändern. Da ist viel liegen geblieben. Und deshalb bei aller Rückschau auf die letzten 3 Jahre, da sind auch Dinge gelungen. Nicht nur im Krisenmanagement. Wir haben eine Gasnotlage abgewandt, als das russische Gas dicht gemacht wurde. Wir haben Deutschland durch schwierige Zeiten geführt. Und trotzdem war auch ein Stück Modernisierung. Wir haben den Mindestlohn erhöht, wie wir das zugesagt haben. Wir haben auch so ein Weiterbildungsgesetz geschaffen. Also da war auch Veränderung. Nur muss man sagen, am Ende nicht mehr die Bereitschaft der FDP, wirklich Verantwortung zu übernehmen, auch für Kompromisse. Denn wer regiert, der muss auch in der Lage zum Interessenausgleich sein. Das ist die Grundlage für Fortschritt und darf nicht sich von der Verantwortung verabschieden, indem man sagt, nur noch meine Meinung zählt.
Ich muss sagen, die Vorbereitung auf dieses Interview war gar nicht mal so leicht, weil in Ihrem Ministerium greifen halt so viele Themen ineinander. Es gibt unfassbar viele Zahlen, die der eine so auslegt, der andere so auslegt. Und es soll heute auch gar nicht so groß um Rechenübung gehen, sondern ich würde ganz gerne ein paar Problemfelder verstehen und auch ihre Denkweise dahinter verstehen. Weil nichts wurde, insbesondere von CDU und CSU, so viel hier bei uns thematisiert wie das Bürgergeld. Und das ist auch für viele das Erste, woran die Menschen denken, wenn es um ihr Ressort geht. Im Geiste eines Rückblicks auf die Legislatur, sagen Sie mal ehrlich, wie zufrieden sind Sie damit, wie der Umstieg von Hartz IV aufs Bürgergeld gelungen ist?
Ich bin nicht zufrieden mit der öffentlichen Debatte, die darum geführt wird, weil da auch viel, ich sag mal, Mist verbreitet wird, der nicht stimmt.
Viele komische Rechnungen waren dabei.
Auch die Art und Weise, wie über Menschen in der Grundsicherung, darum geht es ja, gesprochen wird. Ich finde es richtig, dass wir das System weiterentwickelt haben. Wenn man auf die Realität guckt, beispielsweise, dass 2 Drittel der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, stärker auf Qualifizierung setzt, um Menschen nachhaltig in Arbeit zu bringen und nicht mal nur in Hilfsjob. Aber klar ist auch, es gibt ein undifferenziertes Bild und es gibt sehr, sehr viel Stimmungsmache und Parolen. 20% zum Beispiel der Menschen, die im Bürgergeld sind, sind arbeitende Menschen. Das sind oft alleinerziehende Frauen, die zum niedrigen Lohn arbeiten, die tatsächlich nicht Vollzeit arbeiten können, die ergänzende Grundsicherung brauchen. Die Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuführen und dafür zu sorgen, dass Arbeit sich noch stärker lohnt, das ist mein Ziel, denn Arbeit macht den Unterschied.
Würden Sie das Bürgergeld heute mit dem Wissen von heute genauso nochmal einführen?
Also wir haben damals auch einen Kompromiss gemacht, da waren Dinge dabei, die wir im Nachhinein angepasst haben. Ich fand immer wichtig, dass es auch Mitwirkungspflichten gibt, im Zweifelsfall für die wenigen, die nicht mitwirken, auch Sanktionen. Das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich muss sagen, eine Sache enttäuscht mich, dass diese Debatte so polarisiert. Denn Menschen im Niedriglohnsektor auszuspielen gegen Menschen, die es noch schlechter gibt, das löst ja kein Problem. Sondern dafür zu sorgen, dass Arbeit sich mehr lohnt, dass wir die arbeitenden Menschen in Blick nehmen, dass wir Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zwar gesenkt haben für Menschen im unteren Bereich, aber da muss mehr passieren, aber nicht Menschen gegeneinander ausspielen.
Ist das Bürgergeld besser als sein Ruf?
Auf jeden Fall. Es gibt immer Dinge, die muss man verbessern oder nachsteuern, das ist gar keine Frage. Aber man muss auch wissen, das ist nicht im luftleeren Raum. Es gibt Grundlagen, die unsere Verfassung geliefert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass wir für Menschen, die bedürftig sind, die in Not sind, dafür sorgen müssen, dass ein Existenzminimum abgesichert ist. Nicht mehr und nicht weniger ist ja auch das Bürgergeld. Aber klar ist, wir müssen besser werden, Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu führen, denn Arbeit ist Selbstbestimmung. Und wo immer das geht, muss man dafür sorgen. Aber die Wahrheit ist auch, da sind Menschen dabei, die haben erhebliche Vermittlungsprobleme. Die sind ganz, ganz lange arbeitslos. Das ist kein Selbstläufer und deshalb setze ich auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit führt.
Das Bürgergeld wurde jetzt in relativ kurzer Zeit ja relativ in Schritten nach und nach nachgeschärft quasi. Wo ist da aktuell noch der größte Unterschied zu Hartz IV vorher?
Im Wesentlichen in dem Ansatz, und das ist der Blick nach vorne, dass wir heute einen anderen Arbeitsmarkt haben als vor 20, 25 Jahren. Wir haben ja eine niedrigere Arbeitslosigkeit. Wir haben den höchsten Stand trotz aller Probleme und Krisen von Beschäftigten, den wir je hatten. Und wir haben in vielen Bereichen akuten Arbeits- und Fachkräftemangel. Mhm. Und deshalb nochmal der Blick, und das ist der wesentliche Fortschritt, darauf, dass wir einen Menschen nicht nur einfach einen Hilfsjob bringen aus dem Bürgergeld und das Jobcenter sieht ihn nach ein paar Wochen wieder oder ein paar Monaten, sondern auf Qualifizierung, auf das Nachholen eines Berufsabschlusses zu setzen. Das ist der entscheidende Fortschritt für eine moderne Arbeitsmarktpolitik, der im Blick hat, dass Menschen ohne Ausbildung es verdammt schwer haben, in geregelte Arbeit darauf zu kommen und der auch den Bedürfnissen eines modernen Arbeitsmarkts gerecht wird.
Sie haben gesagt, das Bürgergeld war auch ein Stück weit ein Kompromiss. Jetzt mal ganz ehrlich, die Einführung von Hartz IV hat damals viele von der SPD weggetrieben und das ist ja jahrzehntelang diskutiert worden. War die SPD ein bisschen zu scharf drauf, das unbeliebte Hartz-IV-Etikett zu entfernen und hat das Bürgergeld in manchen Teilen zu wenig durchdacht?
Nee, das war nicht mein Ansatz, mit dem Rückspiegel das zu machen, sondern die Frage ist, was ist jetzt in der arbeitsmarktpolitischen Situation das Richtige? Und was mich schon ein bisschen ärgert, ist, Sie haben von Kompromiss gesprochen, nicht auch davon, dass das in der Demokratie notwendig ist.
Bei uns nicht. Heute haben Sie die Chance,
ja, die Mehrheit kommen wir gleich noch zu. Aber in der Realität des Lebens ist es so, dass die Einführung des Bürgergelds ja nicht von der SPD alleine beschlossen wurden. Da haben im Bundestag CDU, CSU, auch Friedrich Merz zugestimmt, die Grünen, die FDP und auch die SPD. Das ist gar keine Frage. Das haben wir gemeinsam gemacht. Umso mehr ärgert mich die polarisierte Debatte in einer gesellschaftlichen Lage, die ja sehr, sehr angespannt ist. Und deshalb sage ich, ich habe kein Verständnis für Menschen, die Sozialmissbrauch begehen. Da muss dann auch Sanktionen erfolgen. Auch Schwarzarbeit ist nicht tolerabel. Aber alle unter den Generalverdacht zu stellen, die bedürftig sind, dass sie zu faul sind, das ist nicht gerecht. Und deshalb sage ich, bei aller Notwendigkeit für politische Debatten nicht auf dem Rücken der Schwächsten und nicht nach unten treten.
Viele dieser Punkte wird jetzt gleich auch bei Ihrer ersten Maßnahme eine Rolle spielen, die Sie uns mitgebracht haben. Hören wir mal rein, was das ist.
Fast 3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 haben keinen Berufsabschluss. Das sind ungefähr 19% dieser Altersgruppe. Der Berufsbildungsbericht 2024 zeigt, dass diese Zahl in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. Das hat massive Folgen für den Arbeitsmarkt, denn gleichzeitig fehlen mehr als 532.000 Fachkräfte in Deutschland. Trotz vieler unbesetzter Ausbildungsplätze gelingt es nicht, allen jungen Menschen die Möglichkeit zur beruflichen Qualifizierung zu geben. Es gibt dringenden Handlungsbedarf, um bessere Chancen für die Jugend zu schaffen.
Als Maßnahme haben Sie uns mitgebracht, dass Sie gleiche Aufstiegschancen für alle schaffen wollen. Und ich würde jetzt sagen, das wird jetzt prinzipiell wohl jede Partei unterschreiben. Das könnte auch ein Kapitel im FDP-Wahlprogramm sein, auch wenn Sie da wahrscheinlich andere Antworten haben als die Liberalen. Wir haben im Einspieler gerade die Zahlen gehört. Und so viele Menschen ohne Berufsabschluss, das finde ich relativ krass. Und gleichzeitig waren 2023 so viele Ausbildungsplätze unbesetzt wie noch nie. 35% der Stellen blieben leer. Wie kommt das?
Zum einen haben wir erlebt, dass einige junge Leute, die es von zu Hause aus besonders schwer hatten, Schulabschluss verpasst haben, dass man eine Ausbildung auch verpasst hat und dass man den Leuten dann eine zweite, dritte Chance geben muss, um das nachzuholen. Zum anderen fehlt es aber auch in Deutschland vor allen Dingen an Berufsorientierung. Wir haben inzwischen die Hälfte eines Schuljahrgangs, die Abi macht. Der elterliche Wunsch zu studieren ist immer sehr groß und die wichtigsten Berufsberater sind wir Eltern. Ich bin ja auch Vater.
Habe ich selber so erlebt
im Elternhaus. Aber wir sind nicht immer die besten Berufsberater, weil wir unsere Sehnsüchte auch auf die Kinder projizieren. Und deshalb jedem jungen Menschen eine Chance zu geben, durch Ausbildung den eigenen Lebensweg zu machen. Das heißt zum Beispiel auch konkret, früher Berufsorientierung an allen Schulen, übrigens auch an Gymnasien. Wir haben viele, die ein Abi machen, dann Studium beginnen, das wieder schmeißen, die wir mühsam auch für eine berufliche Erstausbildung zurückgewinnen müssen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das heißt, wir brauchen ein System, in dem jeder junge Mensch die Chance hat, über Ausbildung eine Chance zu bekommen, auf ein selbstbestimmtes Leben in Arbeit. Das ist mein Ziel. Und hinzu kommt noch, das muss man sagen, das sind Probleme in unserem Bildungswesen, dass in Deutschland nach wie vor Herkunft stärker entscheidet als Talent und Leistung. Das ist weder gerecht noch volkswirtschaftlich vernünftig, weil wir es uns nicht leisten können, so viele junge Menschen zu verlieren in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels und weil es eben auch verdammt ungerecht ist. Ich bin irgendwann mal in die Politik gegangen als Schülersprecher in meiner Heimatstadt, weil mich dieses Thema aufgeregt hat, Herkunft über Leben entscheidet und dass nicht alle die Chance haben, ihren eigenen Lebensweg zu machen. Da müssen wir kräftig klotzen, dass das anders wird.
Bevor wir über mögliche Lösungen sprechen, Sie haben es ja eben gerade schon erwähnt, Sie sind ja nicht nur in der Ampel Arbeitsminister gewesen, sondern auch in der GroKo davor. Das heißt, Sie sind schon seit 2018 in diesem Bereich. Das ist eine lange Zeit. Und gibt es da seitdem was, wo Sie sagen, boah, hätte ich das bloß anders gemacht?
Ja, vor allen Dingen haben wir was gemacht, das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe ein Aus- und Weiterbildungsgesetz durchgesetzt, das mithilft beispielsweise Mobilität zu unterstützen, wenn junge Leute aus einem strukturschwachen Gebiet keine Ausbildung finden, woanders eine Ausbildung aufnehmen wollen, dass wir jungen Menschen auch, wenn es mit der betrieblichen Ausbildung nicht schafft, im Zweifelsfall ein überbetriebliches Angebot machen. Aber ich gebe zu, das reicht nicht. Und was ich vor allen Dingen in diesem Land auch schwierig finde, ob der föderalen Ordnung, die wir haben, das ist ja mal die Frage, Bund, Länder, manchmal auch Kommunen, dass wir zu wenig an einem Strang gezogen haben, um zum Beispiel Berufsorientierung zu verankern. Und das führt dazu, dass die junge Generation, über die wir jetzt ganz viel reden in Deutschland, ich sag mal die heute 16- bis 26-Jährigen, dass es manchmal einen verächtlichen Ton der Älteren über die Jugend von heute gibt. Und ich habe das mal ein bisschen intensiver untersuchen lassen. Meine Wahrnehmung ist nicht nur aus Gesprächen mit Leuten dieser Generation, sondern auch mit Jugendforscher und Jugendforscher. Erstens, diese Generation ist auch nicht viel anders als die davor. Da gibt es so eine und solche, fleißige und verträumte. Zwei Dinge sind anders. Zum einen, die Generation ist weniger, es sind weniger junge Leute. Und zweitens gibt es wahnsinnige Zukunftssorgen und auch Orientierungslosigkeit. Und es ist die Verantwortung meiner Generation, stärker dafür zu sorgen, dass man Orientierung gibt. Und dass man nicht junge Leute beschimpft oder gar in die Ecke stellt.
Da reden wir heute noch ganz viel drüber. Spoiler Alert. Gibt es irgendwas, was der Arbeitsminister Hubertus Heil 2024 dem Arbeitsminister Hubertus Heil 2018 ans Herz legen würde?
Ja klar, nämlich, dass sich die Welt, wie sie ist, nicht immer an politische Vorhaben hält. Das haben wir erlebt. Ich habe in diesen Zeiten seit 2018 ganz, ganz oft erlebt, dass man ja nicht nur Projekte betreiben muss, die einem am Herzen liegen, sondern dass Ereignisse dazwischen kommen. Da war die Corona-Pandemie, die gerade für junge Leute wahnsinnig einschränkend war. Und wenn ich noch etwas anders machen könnte aus der Zeit damals, heftiger gegen die lange Schulschließung, die stattgefunden hat, vorzugehen. Das war ein Fehler. Das will ich im Nachhinein diejenigen, die das betrieben haben, nicht vorwerfen, weil die Pandemie, dafür gab es keine Blaupause. Aber da sind viele junge Menschen aus der Bahn geworfen worden, was ihre Orientierung betrifft. Vor allen Dingen aus Elternhäusern, wo man beim Homeschooling und nicht so viel Hilfe zu Hause hatten. Und das müssen wir aufarbeiten miteinander. Also nochmal, die Welt hält sich nicht immer an politische Vorhaben. Ich habe ganz, ganz viel mit Krisenmanagement zu tun. Ich habe gelernt, hart zu priorisieren und auch das Richtige zu tun. Da ist auch einiges gelungen. Aber im Nachhinein lernt man natürlich auch, was nicht so gut gelaufen ist. Und in den letzten Jahren haben wir zu wenig auf die Bedürfnisse von jungen Leuten geschaut, was zum Beispiel ihre Bildungschancen betrifft.
Jetzt schauen wir mal auf unsere absolute Mehrheit. Sie haben mit Ihrer Partei die absolute Mehrheit. Gibt es Maßnahmen, die Sie in den bisherigen Koalitionen nicht durchbekommen haben, die Sie gerne umsetzen würden, um Ihr Herzensthema umzusetzen?
Ja, eine ganze Menge. Aber jetzt, um es konkret bei diesem Thema zu machen, ich würde, und das ist eine absolute Mehrheit, die mir erlaubt, in Bund und Ländern Dinge zu ändern, als wenn man allein wäre auf der Welt, dafür sorgen, dass wir ab der 5., 6. Klasse in Deutschland an allen Schulformen verpflichtend auch Berufsorientierung, praktische Berufsorientierung machen, auch an Gymnasien. Ich glaube, das wird schon helfen. Dazu würde ich gern dafür sorgen, dass wir die Jugendberufsagenturen so ausbauen, dass uns weniger junge Menschen im Übergang Schule-Beruf verloren gehen, um wirklich jedem einen und jeder ein Angebot zu machen auf Ausbildung und damit auf Einstieg. Und das Dritte ist, zu wissen, Ausbildung ist immer die beste Eintrittskarte nach wie vor in selbstbestimmtes Erwerbsleben, aber es ist kein Dauerabo mehr. Und die Arbeitswelt ändert sich durch KI, durch Digitalisierung. Und deshalb muss es ein Recht geben, immer wieder im Leben dazuzulernen, im Zweifelsfall auch einen neuen Beruf, um lebensbegleitendes Lernen zu ermöglichen und Beschäftigungsfähigkeit zu sorgen. Also Chancen auf Einstieg und dafür zu sorgen, dass Deutschland eine Weiterbildungsrepublik wird, das ist ein Herzensanliegen. Das würde ich gern, wenn ich allein auf der Welt wäre, durchsetzen und ohne absolute Mehrheit so viel wie möglich davon.
Sie sagen in den Schulen Berufsorientierung, sehr früh, 5., 6. Klasse. Wie wird das aussehen? Wäre das auch ein Teil von einem Fach oder wären das einfach Leute, die in die Schulen kommen und quasi beraten?
Ja, das gibt's ja schon. Wenn ich jetzt das sage, dann kriege ich ganz, ganz viele Zuschriften von Leuten, die sagen, gibt's doch schon. Mhm. Natürlich haben wir ganz viele Berufsberater aus der Bundesagentur für Arbeit in die Schulen geschickt. Es gibt Schulen, die machen das selbst großartig. Auch in meinem Wahlkreis, ich kenne eine Oberschule, die holt pensionierte alte Meister zu einem Werkunterricht. Aber es ist nicht flächendeckend. Und wie gesagt, ein besonderes Defizit auch an Gymnasien, die früher mal gesagt haben, wir bilden nur den akademischen Nachwuchs aus. Das ist nicht mehr die Realität. Um es praktisch zu sagen, aber nur schematisch als ein Beispiel, nicht 1:1. Man stelle sich vor, wir hätten einen Praxismonat in jedem Schuljahr. Das kann über das Schuljahr verteilt sein. Mal in sozialen Berufen, mal im Handwerk, vielleicht auch mal im Ehrenamt. Zum Beispiel meine Kinder sind jetzt 10 und 12 Jahre alt. Bevor sie sich entscheiden, welchen Beruf sie ergreifen, sie alle möglichen Berufe erstmal kennenlernen können, so viel wie möglich jedenfalls. Und ob sie dann eine berufliche Ausbildung machen oder eine akademische, das sollen sie schon selbst entscheiden, wenn sie die entsprechenden Abschlüsse haben. Aber zu wissen, dass wir in diesem Land nicht nur Bachelor und Master brauchen, sondern auch Gesellin und Meisterin, dass wir eine Gleichwertigkeit beruflicher Bildung brauchen, dass wir beides brauchen in diesem Land, dass es übrigens immer mehr Mischformen gibt, duale Studiengänge beispielsweise, das ist wichtig. Also Orientierung geben, damit junge Menschen den richtigen Beruf für sich finden, ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, nicht nur für wirtschaftlichen Erfolg, sondern für ein selbstbestimmtes Leben. Denn Arbeit, wie gesagt, ist mehr für die meisten Menschen als Broterwerb. Es ist ein Stück Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Da sollen möglichst viele ihren eigenen Weg machen können.
Ich ertappe mich manchmal selber dabei, wenn ich an Ausbildung denke, dann denke ich an Leute aus der Hauptschule, aus der Realschule. Ich bin aufs Gymnasium gegangen und ich weiß noch genau, da war eigentlich jedem klar, wenn ich jetzt ein Abi habe, dann gehe ich auch studieren. Und die Leute, die es vielleicht dann teilweise nicht geschafft haben, die dann in der 11. Klasse, in der 12. Klasse gemerkt haben, ich struggle richtig hart, die dann vielleicht dann abgegangen sind und eine Ausbildung angefangen haben, das sah für viele von uns aus wie Scheitern. Ein Stück weit einfach. Wie kriegt man so ein Stigma auch weg?
Das ist eine vollkommen schiefgelaufene gesellschaftliche Debatte. Als ist man nur, ich sag mal, ein vollwertiges Mitglied der Arbeitsgesellschaft, wenn man Abi und Studienabschluss hat. Die meisten Menschen, das ist immer noch das Rückgrat auch in unserer Arbeitsgesellschaft, die haben eine berufliche Ausbildung oder eine Ausbildung in einem sozialen Beruf. Und das sind übrigens auch Arbeitsplätze, die kann man nicht in kürzerer Frist durch KI ersetzen, wie viele glauben. Also wir brauchen beides, denn wir werden volkswirtschaftlich gesprochen, auf der Welt nicht mit den niedrigsten Löhnen konkurrieren. Wenn das ja so wäre, dann wäre Äthiopien wahrscheinlich die erfolgreichste Volkswirtschaft, sondern nur mit den besten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. Das heißt, wenn wir nicht viel Bodenschätze haben, müssen wir dafür sorgen, dass wir in Qualifizierung engagieren, dass wir weniger junge Leute verlieren und dass wir Respekt übrigens, ich nehme bewusst wieder diesen Begriff, vor jeder Form von Arbeit haben. Ob jemand an der Supermarktkasse arbeitet, im Pflegebereich oder an der Kreisvolkshochschule oder im künstlerischen Bereich. Jede Arbeit hat ihren Wert und muss auch wertgeschätzt werden. Allerdings muss ich eins sagen, wenn ich so Reden halte, zum Beispiel vor Versammlung der Industrie- und Handelskammern oder Kreishandwerkerschaften sagen, so Sätze, wie ich vorhin gesagt habe, wir brauchen halt nicht nur Master, wir brauchen auch Meisterinnen, dann kriege ich mal donnernden Applaus und dann frage ich immer, wie ist es eigentlich mit euren Kindern? Und dann wird es immer ein bisschen ruhiger. Das heißt, es hat auch mit gesellschaftlichem Bewusstsein zu tun. Deutschland hat sich in der Vergangenheit fälschlicherweise in Studien immer mit Ländern verglichen nach dem Motto, die haben eine bessere Ausbildung in Spanien und in Portugal. Das waren diese OECD-Studien. Aber damals ist verkannt worden, dass wir eigentlich ein tolles System haben, nämlich die duale Ausbildung, die Praxis und Theorie miteinander verbindet. Und wichtig ist auch, man darf nicht akademische gegen berufliche Bildung ausspielen.
Wir müssen noch mal kurz auf diesen Gap gucken zwischen so viele Leute ohne Ausbildung und so viele leere Ausbildungsplätze. Die sind ja nicht alle immer da in Deutschland verfügbar, wo man sie gerne hätte. Vielleicht, wenn ich irgendwo in einem ländlichen Gebiet sitze, da ist vielleicht nicht so viel an Angebot da. Und wenn ein Angebot da ist, ist es vielleicht ein Job, den ich vielleicht gar nicht machen möchte. Wie schafft man es, jungen Menschen auch die Chance zu geben, dahin zu kommen, wo die Ausbildungsplätze sind und sie auch da zu unterstützen? Weil ich meine, erstmal mit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren von zu Hause wegziehen, einmal durchs ganze Land, ist jetzt schon eine Zumutung für viele. Und Mieten sind halt einfach auch nicht zu stemmen, insbesondere nicht mit von so einem kleinen Ausbildungsgehalt. Wie schafft man es da, eine Hilfe zu geben und auch einen sozialen Ausgleich zu schaffen?
Zum Beispiel, indem wir darauf setzen, Azubi-Wohnheime zu bauen. Ich sage es an einem praktischen Beispiel, Sie haben vollkommen recht, die meisten Arbeitsmärkte sind in Deutschland nach wie vor auch regional. Also die Vorstellung, dass alle immer gleich, ich sage jetzt mal, von Oberammergau nach Flensburg oder umgekehrt ziehen, ist nicht die Lebensrealität der meisten jungen Leute, auch wenn Flexibilität wichtig ist. Aber selbst in kleineren Räumen ist es nicht so ganz leicht. Mal ein Beispiel, nehmen wir mal ein nordrhein-westfälisches Beispiel, nördliches Ruhrgebiet, strukturschwach, junge Leute scheiben sich die Finger wund, um eine Ausbildung zu bekommen zum Teil. Und dann heißt es, geht doch nach Köln, unabhängig davon, dass es zwischen Rheinland und Westfalen kulturelle Unterschiede gibt.
Kenne ich, bin bei Köln, in Köln und in Münster aufgewachsen.
Aber
ich kenne das.
Dann sind sie ja multikulturell sozusagen. Aber jenseits der Ironie, finden Sie mal oder versuchen Sie mal mit einem Azubi-Gehalt, mit einer Ausbildungsvergütung in Köln eine Wohnung zu finden. Das ist fast unmöglich.
Ich würde fast momentan fast sagen, es ist wirklich unmöglich.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Azubi-Wohnheime investieren. Es gibt Studiwohnheime, das ist richtig. Mhm. Die Bundesbauministerin ist erstmal 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für junges Wohnen. Das ist ein Anfang, das reicht aber bei Weitem nicht. Und da sind Unternehmen gefragt, auch große Unternehmen, die haben früher übrigens Werkswohnungen angeboten, dafür zu sorgen, dass das auch funktionieren kann. Weil man kann nicht darüber jammern, dass die nicht mobil sind. Und auf der anderen Seite gibt es diese Flexibilität nicht aufgrund der Hürden. Da muss uns mehr einfallen. Und ein ganz praktisches ist, dafür zu sorgen, dass wir Azubi-Wohnheime bauen in Deutschland.
Würde man dann, wenn man in quasi bei Köln bauen wir jetzt ganz viele Azubi-Wohnheime, würde man dann nicht vielleicht sogar beim Umkehrschluss, irgendwie im Gegenteil von gut ist gut gemeint, Leute aus den strukturschwachen Gegenden rausziehen, dass halt irgendwie dann noch weniger Azubis wirklich in den ländlichen Regionen auch bleiben?
Das ist ein Thema, das hat was mit regionaler Wirtschaftspolitik zu tun. Und ich sage auch, diese Regionen müssen ein bisschen aufpassen vor diesem Brain Drain. Das sind oft Regionen, in denen jahrelang auf Niedriglohnsektor gesetzt wurde.
Viel im Osten.
Im Osten. Ich bin ja Niedersachse. Ich bin nach der Wende nach Brandenburg gegangen. Ich habe erlebt, dass sich inzwischen allerdings das auch sehr ausdifferenziert. Da ist, ich sag mal, Umfeld Berlin nicht so strukturschwach wie andere Gegenden. Aber insgesamt muss man aufpassen, dass diese Regionen auch eine Chance, eine Entwicklungschance haben. Und zum Beispiel auch Azubi-Wohnheime bauen. Denn mittlerweile ist das Thema bezahlbares Wohnen nicht mehr nur ein Thema großer Städte für viele, sondern auch von anderen Räumen.
Es gab in diesem Jahr von der Bertelsmann Stiftung und dem Institut der Deutschen Wirtschaft eine repräsentative Jugend- und Unternehmensbefragung. Da kam raus, 70% der Unternehmen schalten noch immer Stellenausschreibungen auf Facebook. Da hängt aber nur ein absoluter Bruchteil der angesprochenen jungen Menschen ab. Inwiefern machen sich Unternehmen da auch selbst das Leben schwer?
Ja, also da muss man nachziehen. Also ich habe jetzt ganz tolle Beispiele, auch mit großen Social-Media-Aktionen. Aber eine analoge, altmodische Bitte hätte ich schon auch an die Unternehmen. Zum Beispiel den Agenturen für Arbeit, auch den Jobcentern wieder auch einfache Jobs zu melden, die man sucht. Weil die können nicht matchen im Sinne von Vermittlung, wenn sie die Angebote nicht haben.
Passiert das nicht?
Das wird jetzt besser. Ich sehe das gerade bei Profilen von Menschen, die es nicht besonders leicht haben. Zum Beispiel bei Angeboten für ukrainische Geflüchtete, die noch nicht perfekt Deutsch können. Da gibt es jetzt bessere Meldungen. Das ist auch ein Nutzen des Jobturbos, dass wir Unternehmen darauf hingewiesen haben, Leute, wenn ihr wirklich akuten Mangel habt, meldet und vielleicht stellt auch mal Leute an, die noch nicht perfekt Deutsch können. Deutsch lernt man nicht nur in irgendeinem Integrationssprachkurs, sondern auch während der Arbeit. Das kann man auch berufsbegleitend besser organisieren. Also da, wo Pragmatismus, wo Modernität da ist, da funktioniert es besser als in anderen Bereichen. Was nicht geht, ist, dass diese Schere weiter auseinandergeht, dass auf der einen Seite wir händeringend Arbeits- und Fachkräfte suchen und zu wenig jungen Menschen eine Chance auf Einstieg und Ausbildung geben.
Jugendliche mit Migrationshintergrund sind statistisch überproportional von fehlenden Berufsabschlüssen betroffen. Welche Verantwortung hat da die Politik und wie würden Sie da gerne einen Unterschied machen?
Da haben wir eine große Verantwortung, aber nicht nur als Staat, sondern als Gesellschaft, auch als Wirtschaft. Und wir haben ja unterschiedlichste Formen von Einwanderungsgeschichten. Da gibt es Menschen, die in zweiter, dritter Generation hier leben, die es schwierig haben, nach wie vor. Aber viele, die es auch gepackt haben, muss man sagen. Und es gibt Leute, die erst vor kurzem zu uns gekommen sind, wo erhebliche Hürden noch da sind. Ich habe es ja vorhin am Beispiel von ukrainischen Geflüchteten gesagt, das ist kein Selbstläufer. Da geht es um Sprache, manchmal auch um die Anerkennung von Qualifikationen. Da ist Deutschland viel zu bürokratisch, was Berufsabschlüsse betrifft. Da geht es manchmal vor allen Dingen bei jungen Frauen oder bei alleinerziehenden Frauen, die mit Kindern gekommen sind, natürlich auch um Vereinbarkeit zum Kinderbetreuungsthemen. Aber wenn man gemeinsam anpackt zwischen Staat und Wirtschaft, das ist meine Erfahrung, dann gelingt es vor Ort besser und das ist auch der Geist, den wir brauchen. Nicht immer nach dem Motto, die Unternehmen soll man machen oder der Staat soll man machen oder die Gesellschaft, sondern wirklich mitten miteinander anpacken, damit das besser gelingt.
Es gibt Prognosen, dass die Schwarzarbeit in Deutschland ansteigt. Wie kritisch sehen Sie das?
Ich finde jede Form von Schwarzarbeit Betrug an den anderen, die dann ja mit ihren Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen das aufwenden müssen, was andere hinterzogen haben. Und ich habe ein praktisches Beispiel, was wir tun könnten. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Projekt. Wir haben ja gewerbliche Schwarzarbeit, da muss klar kontrolliert werden und auch vorgegangen werden mit der Schwarzarbeitskontrolle, mit einem besseren Austausch auch zu den Jobcentern, weil das ja wirklich Betrug an der Gemeinschaft ist und weil übrigens die Menschen, die schwarz arbeiten, übrigens auch nicht abgesichert sind am Ende des Tages. Und wir haben allerdings auch viele Formen im privaten Bereich. Da kann kein Staat so kontrollieren. Aber ich mache mal ein Beispiel im Bereich sozialer Dienstleistungen zu Hause. Mein Vorschlag ist, und das ist ein Konzept, das habe ich entwickelt, das konnte ich mit Herrn Lindner leider nicht durchsetzen, es bleibt aber aktuell. Wir sollten Familien mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen ganz legale Möglichkeiten von Alltagshelfern im Haushalt ermöglichen. Die Idee wäre, jeder Familie mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ein bestimmtes Budget zu geben, das man über eine App buchen kann, um bei Agenturen, die sozialversicherungspflichtige Arbeit anbieten, aber nur dann, tatsächlich auch Menschen einzustellen. Wäre ein Konzept, mit dem wir mehrere Punkte erreichen könnten. Wir könnten arbeitende Familien entlasten, die sehr, sehr gestresst sind. Wir könnten helfen im Kampf gegen Schwarzarbeit, weil es hier um ein Budget geht, das tatsächlich dafür sorgt, dass man nur bei vernünftigen Agenturen buchen kann. Das wäre gut investiertes Geld und es wäre ein richtiger Schritt. Das hatte ich in den Koalitionsvertrag durchgesetzt, der Ampel. Das ist an Lindner gescheitert, aber es bleibt ja ein gutes Modell. Und ich finde diese Idee von Alltagshelfern, ich sag mal ein Familienbudget für Alltagshelfer, das wäre richtig gut investiertes Geld im Kampf gegen Schwarzarbeit und zur Entlastung von arbeitenden Familien.
In welcher Größenordnung würden Sie das gerne umsetzen?
Da gibt es unterschiedliche Varianten. Wir könnten ja in Zeiten knapper Finanzen zum Beispiel mal erstmal, wie gesagt, bei Menschen anfangen, die kleine Kinder haben.
So ungefähr.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ungefähr 20% dessen als Guthaben mal.
Also irgendeine Milliardenzahl.
Nee, ich lege jetzt hier keine Milliardenzahlen fest, weil in der Realität des Lebens muss man mit so einem Konzept anfangen.
Damit man so ungefähr ein Gespür hat, wie teuer sowas wäre.
Also ich glaube, dass wir mit relativ kleinem Geld, das wäre um eine Milliarde, anfangen könnten mit Projekten. Und wenn das gut läuft, wenn wir dann übrigens dafür sorgen, dass das ein richtiger Job wird, es auch Sozialversicherungseinnahmen und Steuern gibt ja dadurch, wenn wir Familien helfen, wenn wir damit die Frauenerwerbsbeteiligung zum Beispiel steigern können, weil wir ganz viele Frauen haben, die ungewählt in der Teilzeitfalle stecken, dann ist das auch eine Sache wegen fehlender Kinderbetreuung. Nicht falsch verstehen, ich bin dafür, dass wir Kitas ausbauen, dass wir Ganztagsschulen ausbauen. Aber jeder, der sich auskennt, gerade aktuell, der weiß, dafür brauchen wir Fachkräfte. Es wird ein bisschen dauern. Und mit diesem Projekt Alltagshelfern, wie gesagt, erstmal anfangen, so mit roundabout einer Milliarde, könnten wir Geld investieren, was ein Vielfaches dessen volkswirtschaftlich bringt, im Kampf gegen Schwarzarbeit und zur Entlastung von Familien.
Friedrich Merz saß mal auf dem gleichen Stuhl, wo Sie gerade sitzen. Und der hat hier im Podcast etwas gesagt.
Wir hören es ja überall, dass Menschen sagen, für mich lohnt sich die normale Arbeit nicht mehr, ich gehe ins Bürgergeld und mache dann nebenbei noch ein bisschen schwarz dazu oder noch 520-Euro-Job und dann reicht mir das.
Hören Sie das auch überall?
Ich höre das sehr von Friedrich Merz und manchmal auch von anderen, aber wir müssen ein bisschen differenzierter darüber reden, als er das tut. Und ich weiß nicht, ob er die Lebenswirklichkeit von Menschen, die im Bürgergeldbezug betrifft, sind, wirklich kennt oder von Menschen im Niedriglohnsektor. Ich rede viel mit Menschen, die Geringverdiener sind, die eigentlich mehr verdient haben. Ich habe ja vorhin von alleinerziehenden Frauen gesprochen. Und nochmal, 20% derjenigen, die im Bürgergeld sind, sind arbeitende Menschen, die Grundsicherungsleistungen brauchen. Allein das zu beschreiben, ist nicht richtig. Und dann auch einen Eindruck zu entwickeln, da gab es auch viel, wie gesagt, Falschmeldungen, auf denen dann aufgesetzt wurde. Zum Beispiel, dass es jetzt Massenkündigungen geben würde aufgrund des Bürgergelds. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben weniger Abgänge übrigens. Und wenn man mal die ukrainischen Geflüchteten, die wir jetzt Stück für Stück in Arbeit bringen wollen, rausrechnet, weniger in der Grundsicherung Bürgergeld als vor Einführung des Bürgergeldes und vor Corona. Aber da geht es ja nicht immer um Fakten, da geht es ja auch um Stimmung an dieser Stelle. Also ich will, dass Arbeit sich mehr lohnt. Und das heißt auch, dass wir jetzt zum Beispiel die Steuern senken müssen für Menschen mit geringem Einkommen. Das kann die CDU übrigens dieses Jahr noch mitmachen. Wir haben vorgeschlagen, die kalte Progression abzusenken, das Kindergeld übrigens auch zu erhöhen, was übrigens beim Bürgergeld ja angerechnet wird, damit Arbeit einen Unterschied macht. Also, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass Arbeit sich mehr lohnt, da bin ich dabei und ganz vorder. Und dazu gehört übrigens auch, dass wir den Mindestlohn weiter erhöhen, denn Arbeit muss einen Unterschied machen.
Ich glaube, keiner möchte pauschal stigmatisieren. Aber Sie haben jetzt beispielsweise beim Bürgergeld ja nachgeschärft, auch dass es größere Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn Menschen schwarz arbeiten. Das heißt, es scheint ja doch irgendwie ein relevanter Teil zu sein, den es betrifft, oder?
Ja, klar. Und das ist auch nicht in Ordnung. Das hat es aber auch schon immer gegeben in den Systemen. Und ich bleibe nicht dabei stehen, einfach sozusagen Dinge zu bejammern oder zu beschreiben oder gar Menschen gegeneinander auszuspielen, sondern ich will, dass wir ganz praktisch die Probleme lösen. Und deshalb überhaupt nicht drumherum reden. Wenn Schwarzarbeit da ist, muss aus meiner Sicht hart sanktioniert werden. Und das Verfassungsgericht erlaubt Kürzungen bis zu 30%. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir dafür auch einen extra Tatbestand schaffen. Denn es ist heute schon rechtlich nicht in Ordnung. Wir müssen nur den Sachen auch auf die Spur kommen. Das ist ganz klar. Ich habe für sozialen Missbrauch überhaupt kein Verständnis. Aber ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man das allen per se unterstellt, die in einer solchen Lebenslage sind. Da sind Menschen dabei, die haben ein Handicap. Da sind Menschen dabei, die brauchen Hilfe, den Tag zu strukturieren. Da braucht es Menschen, die braucht Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Mhm. Und das sagen uns ja die Praktiker in den Jobcentern. In allermeisten Fällen sind Sanktionen nicht das Richtige, weil man sie nicht braucht. In anderen Fällen schon. Und dafür möchte ich auch, dass die unbürokratischer möglich sind.
Wir haben gerade gesagt, praktisch Lösungen finden. Das können wir bei der zweiten Maßnahme, die wir jetzt besprechen werden, auch sehr gut.
Die verschiedenen Generationen in Deutschland sollen sich eigentlich auf Augenhöhe begegnen, Lasten fair untereinander aufteilen und auf die gegenseitigen Bedürfnisse und Lebensumstände achten. Die Realität sieht aber so aus, dass erhebliche Belastungen besonders auf junge Menschen zukommen. Durch den demografischen Wandel müssen sie perspektivisch immer mehr Lasten tragen, sei es bei Rente, Kranken- oder Pflegeversicherung. Dabei knabbern viele jetzt noch an den Folgen der Corona-Pandemie. Wie kann man es schaffen, dass sich in Zukunft die Mitglieder aller Generationen gesehen fühlen und die Belastungen fair verteilt werden?
Bevor ich genau erläutere, warum wir gerne über diese Maßnahme sprechen wollen, würde ich gerne was anders machen. Und zwar möchte ich so gut es geht auf Politikerfloskeln verzichten. Also kein, wir dürfen nicht jung gegen alt ausspielen. Ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie wir es in Deutschland schaffen können, dass die Interessen aller Generationen gleichmäßig gesehen und politisch berücksichtigt werden. Einleitend möchte ich ganz allgemein fragen, finden Sie, dass die Lastenverteilung zwischen älteren und jüngeren Menschen auch mit Blick auf die Zukunft aktuell fair verteilt ist?
Ich will vor allen Dingen sagen, dass nicht alle Generationen gleich sind. Mhm. Es gibt junge Menschen, die haben Riesenvorteile, weil sie von zu Hause aus alles bekommen. Und es gibt welche, die müssen richtig strugglen und ihren Weg sich selbst erkämpfen. Und es gibt Menschen im Alter, heutige Rentnerinnen und Rentner, die super abgesichert sind, die ein großes Vermögen haben. Und es gibt ganz, ganz viele, die haben eine kleine Rente. Das heißt, wir müssen ein bisschen differenzierter sein.
Ich glaube, das tun aber auch alle, oder?
Nee, das tun nicht alle. Ich finde dieses Generationen-Bashing, das gerade stattfindet, ziemlich blöd und unproduktiv. Ich habe es ja vorhin aus der Perspektive von Jüngeren beschrieben. Wenn ich jetzt mit 17-, 18-Jährigen spreche, ich habe eine Nachbarin, die ist 17, 18, die sagt, wie über meine Generation verächtlich gesprochen wird, als seien wir alles faule Leute, die nur an, ich sag mal, Party denken.
Ja.
Dann ist es genauso ungerecht, wie über die Älteren zu sprechen nach dem Motto, das die fressen uns alle die Haare vom Kopf. Die Rentner von heute haben sich das ja durch Lebensleistung auch verdient, im Alter abzusichern. Und auch wenn sie den Satz nicht hören wollen, ich sage es anders. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, hier in Berlin, Damian heißt er, der macht eine Ausbildung bei den Wasserbetrieben. Mhm. Und da waren Journalisten dabei, die fragten ihn, was halten Sie von den Rentenplänen von dem Heil? Dass das Rentenniveau stabil ist. Und da sagt er, auf der einen Seite will ich auch ein sicheres Rentenniveau. Auf der anderen Seite arbeite ich für die, die das Land auch mit aufgebaut haben, denn die haben sich das verdient und das ist jetzt meine Zeit und später müssen mal Leute für mich arbeiten.
Über die Rente reden wir auf jeden Fall gleich auch noch. Laut der TUI-Jugendstudie Jugend in Europa sagen 40% der 16- bis 26-Jährigen, dass die Politik vor allem die Interessen der Älteren berücksichtigt. Das ist nach Italien in Europa der höchste Wert. Ist das nicht ein vernichtendes Zeugnis für eine Regierung?
Ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft über die Frage reden müssen, wie hinterlassen wir dieses Land jungen Menschen? Und da gibt es Defizite, über die wir reden müssen. Wenn man jetzt zum Beispiel am falschen Ende spart und nicht investiert und es ist jahrelang zu wenig in der Infrastruktur passiert beispielsweise, dann hinterlässt man implizit einer jungen Generation auch Schulden. Deshalb, man darf nicht am falschen Ende sparen. Ich habe vorhin über Bildung gesprochen, ich könnte es aber auch über die Infrastruktur sagen. Jetzt ist die Zeit, in der wir auch investieren müssen und dafür sorgen müssen, dass wir jungen Menschen auch ein Land hinterlassen, in dem sie dann auch ihre eigenen Lebenswege und Pläne realisieren können. Das ist meine Meinung.
Ich glaube, da geht es aber auch viel um Wahrnehmung. Es gibt ja nach jeder Wahl diese Aufschlüsselung. Menschen unter 25 haben so und so gewählt. Und bei jungen Menschen schneidet die SPD unterdurchschnittlich ab. Bei der Europawahl hat sie in der Gruppe unter 25 nur 9% geholt. Die AfD hat mit 16% fast doppelt so viel abgeräumt. Und sogar die Kleinpartei Volt ist ihm mit 7% ganz nah auf die Pelle gerückt. Und besonders krass war es in Thüringen, da hat die AfD mit 38% zu 7% SPD mehr als das Fünffache ihrer Partei geholt. Was machen Sie bei den jungen Menschen falsch, dass sie nicht mehr wählen?
Ich glaube, dass wir, was gerade Rechtsextreme betrifft, Sie haben von der AfD besprochen, wahrnehmen müssen, dass die ganzen Veränderungen und Krisen der letzten Jahre wahnsinnig dazu geführt haben, gerade bei Jüngeren, dass es Zukunftsängste gibt. Jetzt gibt es aber zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann sie schüren und damit kurzfristig auch Erfolge haben oder man setzt eine Politik dagegen, die jungen Menschen ein Stück Sicherheit gibt. Nicht vor Veränderung, das kann keine Politik. Aber ein Stück Sicherheit im Wandel. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass man, wenn Dinge sich verändern, zum Beispiel immer wieder die Chance hat, einen Beruf zu lernen. Ja. Oder dass es auch in Zeiten, in denen es mal schwierig wird, soziale Sicherheit gibt, dass man nicht ins Bodenlose fällt. Das, finde ich, sind Angebote, die wir machen. Deshalb kann ich nur sagen, wir haben in vielen westlichen Demokratien, auch bei uns erlebt, dass Polarisierung stattfindet, dass Populisten Ängste schüren, ohne ein Problem zu lösen. Und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen aus Angst nicht auch gegen ihre eigenen Interessen Parteien wählen, die es nur noch schlimmer machen. Und das ist zum Beispiel die AfD.
Bei der SPD fällt aber auf, dass insbesondere, wenn man sich die Demografieverschiebung anschaut, dass besonders die Älteren noch die SPD wählen. Und in ganz krass, also es war schon 2021 so bei der Bundestagswahl, je höher das Altersniveau ist, also die Altersgruppe ist, desto mehr Menschen wählen anteilig SPD. Und ganz krass war es in Brandenburg, da haben die über 70-Jährigen zu fast 50% SPD gewählt. Was sagen Sie Leute, die da auf der Grundlage vermuten, sie machen in erster Linie Politik für die Alten?
Das ist falsch. Ich habe die ganze Generation Vielfalt im Blick. Ich habe einen Anspruch, dass wir Politik nicht für einzelne Interessengruppen machen. Dafür gibt es andere kleine Parteien, One-Issue-Parteien. Und das heißt auch, dass man Balancen herstellen muss zwischen Generationen und dafür sorgen müssen, dass am Ende des Tages, wenn man so was wie einen Generationenvertrag beispielsweise erneuert, das fair zugeht. Und jetzt sage ich es doch nochmal am Beispiel Rente. Das, was wir da machen, das ist ja nicht für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute. Das ist für die jungen Leute. Weil man nicht zulassen darf, dass die immer höhere Beiträge zahlen, am Ende immer länger arbeiten und weniger rausbekommen. Das finde ich, das müssen wir stärker deutlich machen. Und da muss man auch gegenhalten gegen, ich sag mal, Klischees, die da sind. Also, ich will, dass wir klares Angebot machen, auch für Jüngere. Ich habe es vorhin am Bereich Ausbildung und Bildung deutlich gemacht. Die SPD ist eine Partei, die ganz stark davon lebt, dass wir Chancen schaffen auf ein selbstbestimmtes Leben, dass nicht Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht die Menschen auf ihre Verhältnisse festnagelt, dass wir die Chance geben, dass Menschen ihren eigenen Weg gehen können. Und das ist gerade für Jüngere wichtig. Und wir dürfen nicht dieses Generationenbashing betreiben, was andere machen. Und da gibt es ein paar.
Das wollen wir heute auch nicht.
Nee, da gibt es ein paar in der Politik, die tun das, je nach Gruppe. Wenn man Friedrich Merz hört, wie der über Jüngere redet, als seien die alle zu faul und dann bei den Jüngeren so tut, als würden die Älteren tatsächlich bei der Rente ihnen die Haare vom Kopf fressen, dann ist das kein Beitrag zu einer vernünftigen Lösung zwischen den Generationen.
Haben Sie denn eine Aussage von Friedrich Merz im Kopf? Weil ich kenne da keine über die Jüngeren.
Ja, ich habe eine Fülle von Aussagen gehört nach dem Motto, dieses Land, und das ist mit Blick auf die Klischees, die es bei Jüngeren gibt, hätte ein gebrochenes Verhältnis zur ordentlichen Arbeit, müsse sich nur anstrengen. Also es gibt nochmal auch in dieser Gesellschaft immer so eine und solche in jeder Generation, die sich nicht genug anstrengen. Und ich finde das nicht in Ordnung. Aber wir sind ein fleißiges Land. Ich erlebe bei Jüngeren, dass ganz viele von denen strugglen und ihren Weg gehen wollen und Praktika machen und Ausbildung machen. Also das ist, wie gesagt, undifferenziert über diese Gesellschaft zu reden, finde ich nicht in Ordnung.
Ich habe noch ein Zitat für Sie. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, also quasi Ihre Leute, hat in der Studie Krisenerwachsen im vergangenen Jahr die Situation junger Menschen analysiert. Und die haben gesagt:
Das Vertrauen in die staatliche Absicherung ist bei nahezu allen Teilnehmenden bildungsübergreifend gefährdet. Es besteht vielfach ein Gefühl, auf sich alleingestellt zu sein, was wiederum mit einem hohen Frustrationspotenzial einhergeht.
Das muss ein Arbeits- und Sozialminister doch besonders hart treffen, oder?
Absolut, weil das ist ja das, was bei Jüngeren, aber auch in anderen Teilen der Gesellschaft passiert ist. In den letzten 10, 15 Jahren gab es eine Abfolge von Krisen. Finanzkrise, Diskussion um Geflüchtete 2015, die Corona-Pandemie, die Folgen des russischen Angriffskriegs. Das Gefühl, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und das hat auch Vertrauen gekostet. Es gibt ja eine Studie auch von dem Soziologen Steffen Mau, der gesagt hat, kein Knick in der Pupille. Die meisten Menschen in diesem Land sind hochvernünftig, aber diese Gesellschaft ist leicht entzündbar und auch polarisierbar, auch bei sozialen Fragen oder bei Lebensstilfragen. Und das hat auch Vertrauen gekostet. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, dann allerdings nicht irgendwie weiter Spalterreden zu halten. Ich sage mal, jung gegen alt oder Bedürftige gegen Geringverdiener oder Gendern ja oder nein oder Klimakleber gegen Klimaleugner, sondern Lösungen zu finden, die deutlich machen, dass es in diesem Land eine Perspektive gibt. Eine Gesellschaft, und das ist im Moment ein Problem vieler westlicher Demokratien, auch bei uns in Deutschland, die so das Gefühl hat, man kann Dinge nicht gemeinsam zum Besseren verändern, die ist gefahrgeneigt. Und das muss man wieder herstellen. Und dafür braucht man aktive Politik, ein klares Angebot, auch eine klare Sprache. Und das Angebot wird bei dieser Bundestagswahl, glaube ich, sehr, sehr deutlich werden, auch in den Alternativen zwischen SPD und CDU.
Im Zitat ging es ja insbesondere um Sicherungssysteme. Und ich muss jetzt mal kurz ausholen. Stellen Sie sich mal kurz vor, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Berufseinsteiger. Ich habe meine Ausbildung absolviert. Ich bin jetzt recht frisch im Job und meine Perspektive ist, die Sozialabgaben steigen immer weiter bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung. Jetzt höre ich, dass auch noch mehr Geld für die Rente gezahlt werden soll. Und ich habe jetzt eh nicht wirklich Vertrauen, wie wir gerade gehört haben, dass ich überhaupt noch eine sichere Rente bekomme. Die Aussicht, dass ich mir irgendwann mal Wohneigentum leisten kann, ist auch relativ gering. Wieso sollte ich denn überhaupt in Vollzeit arbeiten, wenn ein beträchtlicher Teil von meinem Lohn aufgefressen wird? Dann gehe ich doch lieber auf 30 Stunden, habe mehr Freizeit und proportional weniger Abgaben. Wie würde mir der Arbeitsminister verkaufen, doch in Vollzeit zu arbeiten? Weil das ist ja das, was das Land braucht.
Ja, erstmal individuell, wenn du dein Leben lang nur Teilzeit arbeiten würdest, dann hast du am Ende eine schlechtere Rente. Du als junge Generation. Mhm. Das ist keine gute Idee.
Glaube ich ja eh nicht dran, dass ich genug Rente kriege.
Ja, es ist aber keine Glaubensfrage, sondern die Frage ist, wenn man sozialversicherungspflichtig arbeitet, hat man höhere Ansprüche auf die Rente, wenn man mehr einzahlt. Das zweite ist ein internationaler Vergleich. Wir müssen ein bisschen aufpassen, auch was die Differenzierung betrifft. Es ist gut, dass wir einen ordentlichen Sozialstaat in diesem Land haben, dass wir eine Krankenversicherung haben, dass man nicht arm wird wie in Teilen der USA, wenn man krank wird. Das heißt, es hat nicht nur einen Preis, wenn man was zahlt, es hat auch einen Wert, man hat Ansprüche. Und das Zweite, was mir wichtig ist, dass wir natürlich auch Dinge verändern oder verbessern. Wenn es eine Kritik an unserem Sozialstaat gibt, die ich berechtigt finde, ist, erstens, er ist ein bisschen bürokratisch.
Bisschen?
Ja, zwischen den Systemen, da müssen wir besser werden, auch in der Frage von Digitalisierung. Aber das Zweite ist, er ist zu nachsorgen. Wir sind mit sehr, sehr viel Geld am Start, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Wir müssen jetzt Menschen eine Chance geben, Berufsabschluss nachzuholen. Besser ist es, diese Entwicklung mal den Nachwuchs abzugraben. Also wir brauchen eine stärker vorsorgende Sozialpolitik. Aber dass es soziale Sicherheit gibt, das ist wichtig. Und ein dritter Punkt, den ich ansprechen will, auch da vorsichtig mit Klischees. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass der Rentenversicherungsbeitrag ziemlich stabil geblieben ist. Bei 18,6%. Davor war er übrigens schon mal höher, bei Helmut Kohl schon mal über 20%. Mhm. Warum ist das gelungen?
Aber da war auch das Rentenniveau deutlich höher.
Ja, aber warum ist das gelungen? Vor allen Dingen auch in den letzten 10 Jahren. Also als ich Arbeitsminister wurde, war der Rentenbeitrag höher. Mhm. Danach konnten wir ihn senken. Und der Grund dafür ist, dass wir einen höheren Stand an Beschäftigung haben. Wir haben 5 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter mehr als vor 10 Jahren prognostiziert. Und das muss uns auch in den nächsten Jahren gelingen, dass möglichst viele im erwerbsfähigen Alter in Arbeit sind. Zweitens, der Arbeitslosenversicherungsbeitrag war auch schon mal viel höher. Den habe ich gesenkt in den letzten Jahren. Was im Moment ein akutes Problem ist, ist tatsächlich Gesundheit, Krankenversicherungsbeitrag. Da muss es gelingen und dafür sind jetzt Ansätze geschaffen worden, dass mit dem Geld im System effektiver umgegangen wird. Da gab es viele Jahre keine Reform auf der Ausgabenseite. Und das andere System, was wir ansprechen müssen, das ist eine große Frage. In einer Gesellschaft, wie versorgen wir Menschen, die pflegebedürftig sind, besser? Da brauchst du große Reformen, da brauchst du auch einen gerechteren Ausgleich zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung, möglichst auch sowas wie eine Bürgerversicherung. Aber man muss ein bisschen genauer hingucken. Und deshalb, die Sicherungssysteme in diesem Land haben einen Wert. Ich will noch ein Beispiel nennen dürfen. In den Krisen der letzten Jahre gab es eine sozialstaatliche Leistung, die uns echt Brücken gebaut hat. Das war die Arbeitslosenversicherung mit der Kurzarbeit, die ich ausgerollt habe.
In der Corona-Pandemie insbesondere.
Genau. Ja. Das hat geholfen, in einer Zeit nicht nur Menschen in Arbeit zu halten, sondern es hat auch den Unternehmen geholfen, nicht Fachkräfte suchen zu müssen, sondern eine Brücke zu bauen über Auftragseinbrüche, um dann nach der Krise wieder durchstarten zu können. Das heißt, ein gut gemachter Sozialstaat, und das zeigt das in der Arbeitslosenversicherung, ist nicht nur ein Beitrag zur sozialen Sicherheit und zur gesellschaftlichen Stabilität. Davon haben ja alle was. sondern kann auch wirtschaftlich helfen, die Nachfrage zu stabilisieren und Fachkräfte zu sichern.
Ich würde ganz gerne mal auf die Pflegeversicherung schauen oder generell auf die Situation der gesundheitspolitischen Sicherungssysteme. Ist jetzt nicht per se Ihr Ressort, aber es ist das gleiche Problem wie bei der Rente, die Demografie. Die Boomer-Generation geht nach und nach in Rente und beansprucht dementsprechend auch die Gesundheits- und Pflegesysteme immer mehr. Die Boomer-Generation ist groß und sie ist langlebig, was ich gut finde. Ich möchte meine Eltern ja auch so lange es geht haben und in bester Gesundheit haben. Das Problem ist halt einfach, dass die Boomer-Generation nicht so viel Nachwuchs produziert hat, einfach wie die Generation davor. Und da bin ich auf einen Vorwurf des Wirtschaftswissenschaftlers Bernd Raffelhüschen gestoßen.
Ach Gottchen.
Der hat gesagt, der ist selber Boomer und sagt, wir sollen die Suppe gefälligst selbst auslöffeln. Und er behauptet aber, weder Sie noch Karl Lauterbach wollen aus Angst um die vielen Wählerstimmen unbeliebte Entscheidungen bei den Boomern treffen. Was da dran?
Nix. Also erstens, ich bin gar kein Boomer, ich bin Jahrgang 72. Mhm. Statistisch sind das die vor 64 Geborenen, die sehr geburtenstarke Jahrgänge waren. Danach war der Pillenknick.
Genau,
das
aber der Herr Raffelhüschen ist es.
Ja, genau. Das mag bei ihm so sein, aber dass der immer Vorschläge macht, die seinesgleichen nicht betreffen, sondern arbeitende Menschen, das ist ja ein gut abgesicherter Professor, der kann sich viel leisten. Das ist nicht der Blick auf die gesamte Gesellschaft. So, und jetzt reden wir mal über die Sache. Und da gibt es schon Unterschiede auch zwischen den Versicherungssystemen. Mhm. Ich sag's mal ganz einfach, in die Rente zahlst du ein, in der Hoffnung, dass du was rausbekommst. Mhm. Nämlich im Alter davon leben kannst. Mhm. In die Krankenversicherung zahlst du möglichst ein, in der Hoffnung, dass du nie was rausbekommst, weil du ja gesund bleiben willst.
Das ist korrekt.
Das ist ein anderes Risiko.
Bei der Pflege auch.
Bei der Pflege auch. Und das heißt, natürlich muss man mehr tun, zum Beispiel für Prävention und dafür, dass man möglichst gesund bleiben kann, auch erwerbsfähig übrigens damit. So, und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. Was sind die Probleme auf der Ausgabenseite? Bei der Krankenversicherung sind in den letzten 20 Jahren keine Reformen auf der Ausgabenseite passiert. Mhm. Und wir geben im internationalen Vergleich nicht besonders wenig für unser Gesundheitswesen aus. Aber da verdienen auch einige und da müssen Strukturen verändert werden. Deshalb hat der Kollege Lauterbach ja zum Beispiel die Krankenhausreform durchgesetzt, dass wir eine bessere medizinische Qualität haben, eine bessere Versorgungsstruktur mit nicht immer mehr Geld. Beim Thema Rente ist es ein bisschen anders. Auch da will ich mal widersprechen. Das Klischee ist ja, wir geben immer mehr für Rente aus. Und dann guckt man auf die absoluten Zahlen. Die Wahrheit ist, dass der Anteil dessen, was wir als Gesellschaft vom Bruttoinlandsprodukt für Alterssicherung ausgeben, zum einen relativ stabil geblieben ist bei 9% und zum zweiten auch im Vergleich zu anderen Industrienationen wir nicht besonders viel für Alterssicherung ausgeben. Da sind wir ziemlich im Schnitt. Und es ist ein solidarisches System, das muss man auch sagen. Leute wie Herr Raffelhüschen propagieren ja eins, nämlich möglichst immer längeres gesetzliches Renteneintrittsalter, also 69, 70, ähnliches. Das wäre für viele Menschen nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil in vielen Berufen kann man nicht so lange arbeiten. Und zum Zweiten eine Privatisierung des Lebensrisikos. Das heißt, es würde eine Rentenlücke entstehen, auch für die jüngere Generation, die man alleine füllen muss, ohne Arbeitgeberbeiträge mehr. Mhm. Und deshalb sage ich, die gesetzliche Rente ist nicht von sich aus sicher, sondern die entscheidende Voraussetzung ist, dass wir alle Register ziehen bei der Arbeits- und Fachkräftesicherung. Und das ist die eigentliche Schlacht, die geschlagen werden muss. Das ist nämlich die demografische Herausforderung für den Arbeitsmarkt. Bis 2035, in den nächsten Jahren, müssen wir 6 Millionen Arbeits- und Fachkräfte ersetzen, die jetzt wohlverdient in Rente gehen. Mhm. Und das heißt Ausbildung, Frauenerwerbsbeteiligung, auch qualifizierte Einwanderung. Wenn uns das gelingt, dann gilt der Grundsatz, je mehr Menschen einzahlen, desto stabiler ist auch die Alterssicherung.
Mit Blick auf die Zeit würde ich ganz gern direkt nochmal in dieses Rententhema tiefer reingehen. Und zwar, die Debatte ist in diesem Jahr besonders beim Rentenpaket 2 hochgekocht. Und jetzt gibt es einen Ampelbruch. Jetzt wird das Rentenpaket 2 aller Voraussicht nach keine Mehrheit mehr im Parlament bekommen. Bei uns in der Zielgruppe hat es große Empörung ausgelöst. Mhm. Haben Sie nachvollziehen können, dass das Paket so große Debatten ausgelöst hat? Also stellen wir vor, ich bin wieder 20, jetzt Berufsansteiger. Verkaufen Sie mir mal, warum das Rentenpaket 2 für mich fair ist. Mhm. Im Vergleich, also auch in der gesamtgesellschaftlichen Lastenverteilung.
Also wenn du 20 bist oder sie 20 sind, dann kenne ich kaum eine 20-Jährige, die der Oma nicht die Rente gönnt.
Für mich persönlich, nicht für meine Oma.
Ja,
ich gönne meiner Oma alle Rente.
Aber zu meinem persönlichen Leben gehört auch meine Familie und auch meine Oma. Mhm. Das ist das eine.
Aber beziehen Sie auf mich selber.
Ja,
auf
ja, meine, aber die Menschen sind ja Gott sei Dank auch die Jüngeren, nicht nur Nutzenmaximierer, die haben auch eine Gesellschaft im Blick. Aber das Zweite, es gilt auch individuell. Es geht ja darum, wenn ich das Rentenniveau nicht dauerhaft stabil halte, und wir wollen es nicht nur bis 2039 stabil halten, sondern dauerhaft, dann
das
geht
war der Plan im Rentenpaket.
Da ist festgelegt erstens, dass es fest bis 39 ist, aber das ist, steht auch drin, dauerhaft stabil bleiben soll. Und wenn ich das jetzt nicht tue, ab 2025 geht das Rentenniveau, wenn wir nicht handeln, oder 26 runter, deshalb muss das Gesetz nächstes Jahr kommen, dann haben wir eine Situation, dass die Kaufkraft derjenigen, die später in Rente gehen, immer weiter sinken wird. Das geht zulasten der jungen Generation. Die werden ein Stück höhere Beiträge zahlen wegen der Demografie. Ich will alles tun, dass wir die Beitragsanstiege abdämpfen durch eine hohe Beschäftigungsquote vor allen Dingen. Aber es müssen sich alle Generationen, vor allen Dingen auch die Jüngeren, die jetzt anfangen zu arbeiten, darauf verlassen können, dass die gesetzliche Rente für sie auch noch leistungsfähig ist. Und das ist das, was ich jungen Leuten auch sage. Ich will nicht nur für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute, sondern auch für die, die jetzt in Arbeit sind, die Elterngeneration und die Jüngeren, das Rentenniveau stabil halten. Und ich möchte nicht, dass wir jungen Leuten sagen, du zahlst immer mehr ein, du kriegst immer mehr raus und zum Dank darfst du noch bis 70 arbeiten, was für viele nicht funktioniert, weil die mit Abschlägen dann in Rente gehen wollen. Also die Stabilität ist etwas, was gerade im Interesse der Jüngeren ist.
Zum Beispiel der Bundesrechnungshof sieht eine erhebliche Belastung für zukünftige Generationen beim Rentenpaket 2. Was hätte dagegen gesprochen, zu sagen, wir belasten, keiner gönnt Rentner und Rente nicht. Aber was hätte dagegen gesprochen, nicht zu sagen, wir erhöhen jetzt einfach die Beiträge weiter und alles andere bleibt gleich, sondern man hätte vielleicht auch die Rentner, die jetzt in Rente gehen, die tendenziell mit einem höheren Rentenniveau in Rente gehen. Und die, ich meine, das muss man auch nochmal sagen, dass einige davon haben es deutlich einfacher gehabt, sich Eigentum zu leisten im Leben, so wenn man sieht, wie das mittlerweile durch die Decke gegangen ist in den Preisen. Was hätte dagegen gesprochen? Mehr die Rentner von heute auch in die Pflicht zu nehmen in diesem Paket und dafür bei den Jungen vielleicht ein bisschen weniger.
Naja, es ist ja einiges passiert. Das waren jetzt so viele Fragen in dieser einen. Da bräuchte man noch eine Stunde. Aber ich will mal sagen,
ich bin dabei.
Zum einen, es haben in den letzten Jahren haben ja Reformen stattgefunden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das Rentenniveau war mal viel, viel höher. Jetzt geht es um die Frage, lassen wir es noch weiter sinken? Und da sage ich nein. Sondern wir müssen es stabil halten für alle Generationen. Zweitens, es hat auch schon Reformen gegeben und die Menschen heute arbeiten, übrigens auch die Älteren, im Schnitt viel, viel länger als in der Vergangenheit. Zwischen 60 und 64 arbeiten heute viel, viel mehr Menschen länger. Zum Teil, weil sie es müssen, damit die Rente reicht. Zum Teil, weil sie es wollen und können. Und an der Stelle bin ich auch der Meinung, müssen wir noch mehr tun. Ich bin dafür und habe Vorschläge gemacht, dass es sich lohnt, freiwillig länger zu arbeiten, dass man mehr hat. Das ist auch richtig für den Arbeitsmarkt. Aber für alle das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen, vor allen Dingen für diejenigen, die ganz früh angefangen haben, mit 16, 17, ist ja ein Unterschied, ob du mit 16 eine Ausbildung beginnst oder, ich sag mal, nach einem Jurastudium mit 26, 27 anfängst. Ja. Für die muss es auch möglich sein, mit 65 abschlagsfrei in Rente zu gehen. Darf ich es mal an einem Beispiel gleich mal machen, weil das ist ja nicht abstrakt. Wir brauchen flexible Übergänge in Ruhestand und da bin ich auch dafür. Aber nicht eine Erhöhung des Renteneintrittsalters für alle über einen Kamm zu scheren, das wäre ungerecht.
Aber einige könnten länger arbeiten.
Machen wir zwei Beispiele. Ja. Also ich kenne Leute, die sind jetzt 69, werden nächstes Jahr 70, die wollen länger arbeiten. Zum Beispiel für
mein Vater hätte das sofort gemacht.
Ist nicht verboten in Deutschland. Und ich werde auch dafür sorgen, dass die über das gesetzliche Renteneintrittsalter länger arbeiten, pro Monat mehr Geld in der Tasche haben, indem wir sagen, ihr müsst keine Arbeitslosenversicherungs- oder Rentenbeiträge mehr zahlen. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Das wären 10,6% mehr im Monat. Freiwillig Anreize setzen, dass Menschen länger arbeiten, nichts dagegen. Aber bei einer Frau, die ich kennengelernt habe, die sagt, ich mache seit 1983 Schichtdienst in einem Kraftwerk in Eisenhüttenstadt und ich arbeite total gerne. Aber ich kann nicht bis 67, 68, 69 arbeiten. Für die wäre die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nichts anderes als eine Rentenkürzung. Die würde früher in Rente gehen und hätte höhere Abschläge. Also differenziert auf die Menschen zu gucken, das ist gerecht. Ja.
Wir haben noch was vorbereitet. Und zwar bei der absoluten Mehrheit haben ja jetzt auch unsere User und Userinnen aus der Community ein Mitspracherecht. Und zwar haben wir diese schöne Box. Ich weiß nicht, was da für Maßnahmen drin sind und Sie auch nicht.
Nö, Überraschung.
Und Sie ziehen jetzt mal eine da raus und sagen mir, ob das was ist, was mit Ihnen zu machen ist.
Jetzt muss ich erst mal gucken, ob in eurer Box überhaupt was drin ist.
Die Box ist größer als die Menge an Zetteln, glaube ich.
Alles klar. Gut. Fahrräder des ÖPNV Bikesharing subventionieren.
Ist das was Sie machen würden?
Kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt.
Ist das? Ich sehe nur noch diese Roller rumstehen.
Ja.
Geht mir voll auf den Sack.
Ja, ich habe sie als Touri auch schon mal im Ausland benutzt. Ja. Aber wenn sie auf dem Gehsteig liegen und Familien dann nicht mit ihrem Kinderwagen durchkommen oder Leute mit dem Rolli, finde ich es auch total nervig.
Okay, ich finde das jetzt nicht so ein Hot Take. Ziehen Sie noch mal einer. Okay. Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Ideen.
Drehtüren abschaffen. Ja, im Sinne von Barrierefreiheit, so einmal, das klingt wirklich richtig, mit dem Rollstuhl kommst du da nicht durch. Mhm. Und Drehtüren am Arbeitsmarkt abschaffen, im Sinne von Leute mal eine Maßnahme bringen und das Jobcenter sieht sie wieder, auch abschaffen. Also das finde ich, Barrierefreiheit ist ein großes Thema.
Ja. Ich weiß nicht, wirklich, also ich komme nicht drauf, wie haben sich Drehtüren überhaupt etabliert? Das ist halt was, es regt mich regelmäßig auf, wenn ich da drin stehe. Egal, ziehen Sie nochmal.
Okay, das ist der Jackpot hier, dreimal. Tata. Zack. Kurzstreckenflugzeuge sind passiv-aggressive Zonen. Einführung von passiv-aggressiven Zonen, in denen während der Aufenthalte in Kurzstreckenflughäfen Plakate über die Vorzüge des Bahnfahrens hängen, während man in der Schlange steht. Okay, es ist ein bisschen wirr. Also, dass man bei Menschen, die ein Flugzeug nutzt, für andere Verkehrsmittel auch mal wirbt, dagegen habe ich nichts, wenn das gemeint ist.
Ganz zum Ende geht dir keiner raus, ohne einen Song für die absolute Mehrheit-Playlist zu droppen. Welcher Track läuft gerade bei Ihnen hoch und runter und stimmt Sie auf den Wahlkampf ein?
Bruce Springsteen, Never Surrender.
Gehen Sie aufs Konzert nächstes Jahr?
Ja, wenn es irgendwie geht, ja.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es dort?
Ja.
Ist gut. Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ey, ich übertreib nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
Alright, the cops are coming right now.
Ja.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.